Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Der Typ aus dem Trailer, aus diesem Clip, der ist ein Betrüger, einer, der im großen Stil Anze richtig verarscht. Einer, der sich durchmogelt. Und eigentlich hat er nur eins dafür verdient, er gehört gestoppt. Bestraft für sein Verhalten, das auf ganzer Linie eine Katastrophe ist. Und genau deswegen ist das FBI auch hinter ihm her. Versucht ihn zu erwischen. Als Zuschauer, wenn man diesen Film anguckt, hat es ganz schön viel Reiz, dabei zuzuschauen, wie er es immer wieder schafft, nicht in die Falle zu gehen und zu entwischen und das nächste krumme Ding zu drehen. Man fängt sogar an, mit ihm zu hoffen, dass es gelingt, ohne erwischt zu werden. Auch als er später immer mehr auf der Flucht ist. Und eigentlich kann man nicht unterstützen, was er da tut. Und doch fiebert man mit ihm mit. Mag ihn irgendwie und stolpert bangend mit ihm in abenteuerliche, lustige, aber auch sehr gefährliche Situationen. Schneller als man denkt, schlägt man sich auf seine Seite. Auf die des Hochstaplers, auf die Seite des Gauners. Taucht ein in eine Lebensgeschichte, die nicht die eigene ist. Und vielleicht oder hoffentlich stolpern wir jetzt auch mitten rein in eine Geschichte, in der allerdings nicht ganz klar ist, ob du dich mit dem Gauner identifizierst oder mit dem mitfühlst, der betrogen wird. Beides ist möglich und ich glaube, es wechselt in der Geschichte sogar hin und her. Und wir schauen da rein in eine, nicht in irgendeine Geschichte, sondern in eine, die so ganz grundlegend vom Zusammenleben erzählt. Ehrlich vom puren Leben mit allem Drum und Dran. Nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen, nicht nur Vorbilder, nicht nur Erfolge und Gelingen, nein, auch jede Menge Enttäuschung und Rivalität. Aber eigentlich ist es genau das, was ich so liebe. Da wirst du gleich ins Leben von Menschen schauen, die genau wie du versuchen, ihr eigenes Leben auf die Reihe zu bekommen, mit den anderen, die mit ihnen unterwegs sind, auf ganz unterschiedliche Weise durchzuhalten und zu gestalten, was sie zur Verfügung haben. Das gelingt unterschiedlich. Ja, da wird gestrauchelt, da gibt's neben Schönem auch große Tragik. Alles fängt an mit zwei Menschen, die unterschiedlicher kaum sein können. Obwohl sie in derselben Familie aufwachsen, also unter ähnlichen Bedingungen, obwohl sie Zwillinge sind, von denen oder denen man oft nachsagt, dass sie sich sehr ähnlich sind. Der Ältere ist Papas Liebling. Ein lebhafter Kerl, der als Jäger draußen auf dem Feld unterwegs ist. Und der Jüngere ist Mamas Liebling, eher ein ruhiger, gerne zu Hause. Was vielleicht ganz nett sein könnte, weil jeder so seinen eigenen Bereich hat und sein eigenes Ding machen kann, wird dann schwierig, wenn der eine gerne hätte, was der andere hat. Wenn der eine nicht mehr der Kleine, sondern auch mal der Große sein mag. Wenn ihm nicht reicht, was er hat. Wenn er will, was seinem großen Bruder gehört. Das ist der Kampf um Platz Nummer 1. Und letztendlich wird daraus noch viel mehr. Eine Familienkatastrophe, bei der man schon mal die Luft anhalten muss. Fair geht's in dem Kampf nicht zu. Der Kleine kämpft mit unfairen Mitteln. Die Rivalität mit seinem großen Bruder nimmt Fahrt auf und zwar so richtig. Mama unterstützt ihn dabei auch noch. 2 gegen 2. Alles nur, damit der eine bekommt, was eigentlich dem anderen zusteht. Und zwar der Segen. Für uns heute ist es vielleicht nicht mehr so was Wesentliches. Aber für damals, wo unsere Geschichte spielt, wow, da war der Segen mega wertvoll. Eine Segensverheißung, die der Opa der Zwillinge schon bekommen hat und dann ihr Vater und eigentlich jetzt der ältere Bruder. So lief das normalerweise. Segen bedeutet eine große Nachkommenschaft, großer Landbesitz, also die Dinge, die fürs Leben damals überlebensnotwendig waren. Und wenn dir so eine Segensverheißung zusteht, dann ist es der absolute Albtraum, wenn du merkst, dass dir ohne Recht der kleine Bruder zuvorkommt. Aber genau so kommt's. Mama und Nesthäkchen schmieden einen richtig miesen Plan. Sie nutzen aus, dass ihr Mann und Vater schon alt und blind ist. Ohne diese Voraussetzung würde der Betrug überhaupt gar nicht funktionieren. Sie hintergehen den alten Mann. Und die Art und Weise ist sowas von egoistisch und dreist. Der alte blinde Mann, Isaak, fragt seinen Sohn, wo er denkt, das ist der Ältere, hey, bist du's wirklich? Und der Kerl antwortet ja. Und nochmal die Frage des Vaters, bist du wirklich mein älterer Sohn Esau? Ja, der bin ich, antwortet Jakob, der Jüngere. Und was dann passiert, muss für den Familienherrn unendlich bitter sein. Im Bewusstsein, das sei der Ältere, segnet er blind den jüngeren Jakob. Die Verletzung und Enttäuschung von Isaak und Jakob ist riesig. Unendlich bitter der Moment, wenn du merkst, dass du richtig mies hintergangen wurdest. Und dass der Zug auch komplett abgefahren ist. Da gibt's nichts mehr zu retten. Und in dem Moment, als dieses Drama auffliegt, da lesen wir mal rein in 1. Mose 27 ab Vers 30. So segnete Isaak seinen Sohn Jakob. Ja. Kaum aber war er damit fertig und kaum war Jakob aus dem Zelt gegangen, da kam auch schon sein Bruder Esau von der Jagd zurück. Auch er bereitete ein leckeres Gericht, brachte es zu seinem Vater und sagte: Mein Vater, setz dich auf und iss von meinem Wild, damit du mich segnen kannst. Wer bist denn du? Fragt Isaak. Dein Sohn Esau, der ein Erstgeborener, war die Antwort. Da begann Isaak vor Schreck heftig zu zittern. Wer? Rief er. Wer war dann der, der soeben von mir ging? Er hat ein Wild gejagt und es mir gebracht und ich habe davon gegessen, bevor du kamst. Ich habe ihn gesegnet und kann es nicht mehr ändern. Er wird gesegnet bleiben. Esau schrie laut auf, als er das hörte, voll Schmerz und Bitterkeit. Vater, rief er, segne mich auch. Aber Isaak erwiderte, dein Bruder ist gekommen und hat dich mit List um deinen Segen gebracht. Zu Recht trägt er den Namen Jakob, sagte Esau, weil schon zum zweiten Mal hat er mich betrogen. Erst nahm er mir das Erstgeburtsrecht und jetzt auch noch den Segen. Eine dramatische Szene. Ein zutiefst erschrockener und fassungsloser Vater, der zittert, weil er nicht glauben kann, was er da gerade getan hat. Und ein ebenso zutiefst erschrockener und fassungsloser Esau, der voller Schmerz und Bitterkeit laut aufschreit, weil er nicht glauben kann, was er da gerade hören muss, was ihm sein kleiner Bruder angetan hat. Wut, Enttäuschung, Bitterkeit, Schmerz, Fassungslosigkeit, Erniedrigung, Verachtung. Esaus Verletzung geht so tief, dass er nicht vergessen kann, was Jakob ihm angetan hat. Und er schmiedet den Plan, dass sein Bruder dafür mit dem Leben bezahlen muss. Und Jakob, er hat keine Wahl. Wenn er leben will, muss er fliehen, weg von Esau. Fliehen, weil er sich genommen hat, was ihm nicht gehört, weil er neidisch und unzufrieden war mit dem, was er hatte. Und zurück bleibt eine zutiefst zerrüttete Familie und die Befürchtung, dass es nie wieder anders werden wird, weil die Rivalität der Brüder einer Versöhnung im Weg steht. Alles vorbei, für immer zerstritten, für immer getrennt. 20 Jahre gehen ins Land. 20 Jahre sehen sich Jakob und Esau nicht. Eine ganz, ganz lange Zeit. Und Jakob kehrt zurück zur Familie. Mit seiner eigenen, mit seinem ganzen Besitz, mit Tierherden und Sklaven. Und er läuft zurück und ihm entgegen kommt Esau. 20 Jahre später mit 400 Mann. Verstärkung im Gepäck. Wow. Jakob hat Angst und befürchtet, dass Esau jetzt mit ihm abrechnen wird. Dass er ihn und seine ganze Familie platt macht und bestraft für das, was er ihm damals angetan hat. 20 Jahre nach dem riesig großen Zerwürfnis erleben wir eine Begegnung mit, die mich tief bewegt. 1. Mose 33. Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen und dahinter ihm seine 400 Mann. Da stellte er die Kinder zu ihren Müttern, zu Lea und zu Rahel und zu den beiden Nebenfrauen. Jakob selbst ging an der Spitze des Zuges und warf sich 7-mal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn. Beide weinten vor Freude. Ich habe die Geschichte schon so oft gehört. So abgedroschen sie vielleicht ist, so tief bewegt mich dieser Moment, wo sich Zwillinge weinend umarmen und voller Freude begrüßen, die vor langer Zeit Rivalen waren. Ich merke, wie in dieser uralt bekannten Geschichte mein Leben von heute anklingt. Wo ich einerseits erinnert werde an Enttäuschung und Verletzungen von anderen, die mich zum Weinen gebracht haben. Wo ich aber auch erinnert werde an Momente, in denen mir unfaire Mittel recht waren, um zu bekommen, was ich so gern haben wollte. Und damit andere Menschen tief verletzt habe. Zum Beispiel da, wo ich aus Eifersucht schlecht über mir eigentlich sehr liebe Menschen geredet habe, um mich in ein besseres Licht zu stellen. Da, wo ich das durch das Profil von einem anderen durchscrolle und mich lustig mache über Bilder und Aussehen und Auftreten, vergleiche, was ich mehr zu bieten habe, um mich zu vergewissern, ich bin besser dran. Da, wo ich dem anderen mit meinen Worten all das an den Kopf werfe, wo er ätzend und unfair ist, ihm seine Schwächen vorhalte, um mich selbst groß zu machen. Ja, da erwacht in mir die Rivalität aus Angst, selber nicht zu genügen. Aus Angst, die anderen haben es besser als ich. Ich bin an Momente erinnert, in denen ich anderen nicht ihren Erfolg gönne, weil ich unzufrieden mit mir bin. Und dann manchmal nicht weiß, wie es jemals wieder werden soll. Wahrscheinlich trachtet uns niemand nach dem Leben. Aber manche Zerwürfnisse, die klären sich nicht mal so eben. Manche Verletzungen tragen Menschen sehr, sehr lange mit sich rum. Und manches Zusammenleben ist einfach schwer, dass es gelingt. Da staune ich über einen Jakob, der sich zurücktraut. Zwar angstvoll, aber entschlossen. Staune über einen Esau, der Jakob trotz dem, was da war, überglücklich in die Arme schließt. Da passiert nach so unendlich langer Zeit tiefe Vergebung, die Brüder vereint, wo Miteinander möglich wird, wo Zusammenleben eine neue Chance bekommt. Und weißt du was? Meine Frage ist, wie ist das möglich? Was passiert in diesen 20 Jahren mit den Brüdern, dass so eine Versöhnung nach dem Start am Ende möglich ist? Wie können sie so zerrüttet auseinandergehen und sich bei der nächsten Begegnung so liebevoll in die Arme fallen? Die Bibel lässt uns nur in 20 Jahre des einen mit hineinschauen. Von Esau erzählt sie ganz, ganz wenig. Von Jakob dafür umso mehr. Und deswegen schauen wir da rein in Jakobs Leben und lassen ihn mal erzählen, wie es ihm in den letzten 20 Jahren ergangen ist. Was sich geändert hat, dass er am Ende vor seinem Bruder auf die Knie fällt und scheinbar nicht mehr nötig hat, sich über ihn zu erheben. Ich hatte mir ergaunert, was ich unbedingt haben wollte. Der Preis dafür? Ich musste von zu Hause fort, weg von dem, was mir lieb war. Sicherheit aufgeben, ins Ungewisse fliehen. Mit dem Segen im Gepäck mache ich mich auf den Weg, sorgenvoll, einsam und ganz allein. Irgendwann war ich ein ganzes Stück Richtung Haran gelaufen. Es wurde dunkel und ich musste eine Pause machen. An so einem Stein, mitten im Nirgendwo. Ich habe mich gefragt, ob ich irgendwann wieder zurückkommen werde. Ob ich meine Familie noch mal sehen würde. Esau, würde ich mich mit ihm versöhnen? Keine Ahnung. Erstmal lag ich jetzt da im Nichts, bin irgendwie erschöpft und dann eingeschlafen. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, weil ich hatte schon sehr viel durch meinen Opa und durch meinen Papa von Gott gehört, aber ich bin dem noch nie vorher begegnet, so ganz persönlich. Und dann mache ich die Augen zu, schlafe ein und plötzlich träume ich von so einer Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reicht, von Engeln, die da drauf auf- und abschreiten, ohne Spaß, es war richtig verrückt, wundersam. Und dann redet Gott auch noch los, hat gesagt, hey, ich bin der Gott deiner Vorfahren Abraham und Isaak. Da wusste ich, okay, ich habe es jetzt hier irgendwie tatsächlich mit Gott zu tun und jetzt gibt's bestimmt Ärger, weil ich meinem Bruder so böse mitgespielt habe. Aber es hagelte keine Vorwürfe, keine Vorhaltung, keine Wut, nichts dergleichen, sondern Gott selbst verspricht mir das, was er vorher meinem Papa und meinem Opa versprochen hat, diese Wahnsinnsverheißung, dass ich viele Nachkommen haben werde und mir ganz viel Land gehören wird. Das wiederholt er und bestätigt den Segen meines Vaters. Und setzt noch eins obendrauf. So zerknirscht, wie ich da an diesem Stein gelegen habe, als einsam Vertriebener, sagt er mir, ich werde dir beistehen, dich nicht im Stich lassen und dich wieder zurück in dein Heimatland bringen. Ich war auf der Flucht. Was hätte mir irgendjemand Besseres sagen können als genau das? Ich bin aufgewacht und wusste, mir war dieser Gott begegnet mit einer Wahnsinnszusage. Eigentlich total unverdient. Mir, dem Gauner und Betrüger. Meine Flucht, die war damit nicht plötzlich zu Ende. Meine Zukunft war immer noch ungewiss. Aber dieses Angenommensein von Gott, das hat mich verändert. Diese Liebe, die mir trotz allem begegnete, da war er. Mein Wert, den ich gesucht habe. Das war das eine, was mich tief verändert hat. Ein wunderschöner Traum und ein Gott, der mir voller Gnade begegnet ist. Und das war die eine Schlüsselbegegnung. Und dann kam noch eine zweite, ein bisschen später. Dazwischen bin ich erstmal weiter zu meinem Onkel, Laban heißt er, und habe da lange arbeiten müssen. Eigentlich nur 7 Jahre für eine schöne Frau. Aber der hat mich ein bisschen verarscht und mir erst die falsche gegeben. Also musste ich nochmal lange schuften, um dann am Ende endlich beide Frauen zu haben, jede Menge Söhne. Immerhin hat mich die Arbeit da reich gemacht. Und dann kam der Tag, an dem ich zurück sollte. Weil Gott es mir gesagt hat, ich hatte richtig Schiss, aber wusste, dass Gott mit mir war. Das hat er mir versprochen, das hat er mir zugesagt. Also ich wusste nicht, was mit Esau los war, aber ich wusste, ich gehe jetzt los und ich muss den Moment nutzen. Hoffentlich nutzt er ihn dann nicht, um mir heimzuzahlen, was er damals schon angekündigt hat. Also angstvoll habe ich mich mit meinem ganzen Gesindel auf den Weg gemacht, zurück in die Heimat. Habe Botschafter vorgeschickt, um mich Esau anzukündigen, musste dann hören, dass der mit 400 Mann auf mich zukommt. Na super, Angst, Panik, dann habe ich zu Gott gesagt, ey, hallo, du wolltest mir doch beistehen, das hast du mir doch versprochen. Erinnerst du dich daran? Also mach das bitte wahr. Bitte, bitte, bitte. Ich brauchte das. So easy lief das mit Gott aber nicht. Jetzt kommt diese zweite prägende und schon wieder nachts, alles verändernde Nacht. Ich habe meine Familie und die Herden über den Fluss, den Jabbok, gebracht. Es war schon ganz schön spät abends, stockfinster. Und während die anderen auf der anderen Seite schon schlafen gingen, blieb ich alleine zurück in der Dunkelheit. Und dann zuckte ich zusammen und habe mich unendlich erschrocken. Da war irgendwas. Eine Gestalt griff mich an und ich habe mich gewehrt, versucht mich zu verteidigen. Plötzlich durchfuhr mich ein Schmerz in der Hüfte, der irgendwie nicht wegging. Ich hielt dagegen lange Zeit, fast bis zum Morgengrauen. Und ich wusste, dass mir hier kein Mensch begegnete, sondern schon wieder Gott. Und ich bat ihn erneut um den Segen, wollte nicht loslassen, ehe er mir nochmal zuspricht, dass er da ist, bevor ich zu meinem Bruder ging. Und mein Gegenüber, der fragt mich nach meinem Namen. Und damit war alles wieder da. Jakob, der Zweitgeborene. Jakob, der Betrüger. Meine Geschichte holte mich ein. Mein Name sagte mir, wer ich war. Jakob, ein mieser Gauner. Scheinbar hatte Gott doch nicht genug Erbarmen mit mir. Die Reise würde mein Ende bedeuten, dachte ich. Dennoch sagte ich meinen Namen laut. Jakob. Und dann passiert das, was mein Leben für immer veränderte. Er sprach mir einen neuen Namen zu. Nicht mehr Jakob, sondern Israel. Und das heißt so viel wie Gott streitet für uns, Gott herrscht. Da war wieder der gnädige und liebevolle Gott aus dem Traum von damals. Ja, ich hatte doch einen Gott, einen großen Gott an meiner Seite. Er hat mich nicht verlassen. Er ist für mich und sagt mir, wer ich bin. Nicht mehr Jakob, sondern einer, für den sich Gott einsetzt. Und deswegen segnete er mich auch, ehe er dann plötzlich weg war. Der Schmerz in der Hüfte leider nicht. So ganz unversehrt bin ich nicht davon gekommen. Aber als neuer Mensch bin ich weitergezogen, im Bewusstsein gesehen und geliebt zu sein als der, der ich bin. Die ganze Fluchtzeit lang. Ich bin dem großartigen Gott begegnet und habe verstanden, ich reiche ihm. Ich zu sein genügt. Ich muss gar nicht wie ein anderer, wie ein Esau sein, sondern ich darf einfach ich sein. Und das ist genug, weil Gott mich ansieht, weiß ich mich angenommen. Ich komme bei mir an, finde zu meinem Selbst und das macht mich groß. Es tat mir leid, dass ich meinem Bruder so schwer zugesetzt habe. Zu viel habe ich gesehen, was er hat und zu wenig, was ich habe, wer ich bin. Ich wollte es ihm sagen und so zogen wir aufeinander zu, voller Vorfreude. Mit etwas Angst und doch großer Hoffnung. Ich warf mich vor Esau nieder, um ihm zu zeigen, dass es mir leid tut. Um auszudrücken, dass ich nicht mehr der Große sein muss. Mit Gott zusammen habe ich 20 Jahre gebraucht, aber ich habe zu mir gefunden, zu dem, wer ich bin. Gott ist der nicht nur Jakob, sondern auch dir sagt, wer du bist. Dann geht's nicht mehr um das, was du gern wärst, sondern da geht's darum, dass du ausreichst als du. Rivalität zwischen Menschen kommt da zur Ruhe, wo du dich von Gott geliebt weißt und für das, was du bist, und zwar für das, was du bist und nicht das, was du gern wärst. Das ist wahrscheinlich nichts, was irgendwie einmal Klick macht und dann für immer passt. Rivalitäten gehören zu unserem Leben dazu. Es ist nicht so einfach auszublenden, dass da um uns herum andere Menschen sind, die manchmal haben, ja, was wir gern hätten. Du musst damit deswegen auch nicht alleine fertig werden, sondern kannst Gott zu Hilfe nehmen. Ihn bitten, dass das in deinem Leben passiert, vielleicht auf eine oder wahrscheinlich auf eine sehr andere Art und Weise als bei Jakob, aber dass er dir vergewissert, wer du bist. Dass seine Liebe dir hilft, dich selbst anzunehmen. Weil dann wird Rivalität kleiner und Zusammenleben möglicher. Weil da, wo wir uns mit uns selbst versöhnen, verstehen, wer wir sind und was wir an uns haben, da können wir anderen gönnen, was sie haben und was sie sind. Und dann werden da Menschen verbunden, weil sie sich miteinander über das Schöne im Leben der anderen freuen können. Da werden Menschen verbunden, weil sie ihren Wert nicht im Vergleichen, der Abgrenzung und Selbsterhöhung finden, sondern in der Liebe Gottes. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.